Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotan.
Ich bin Andy, hallo.
Ich bin Grabowski.
Hallo.
Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei.
Ja, hallo.
Ich bin Nico. Moin Moin.
Hallo. Wir sind wieder da und zwar mit beim Imperator nichts Neues. Oh, Episode 32, Imperiale Regimenter.
Und die Prügel aus Holz.
Oh yeah.
Also es ist jetzt was sehr zutig, weil wir nehmen das On-Block auf.
Es ist On-Block, wir sind direkt wieder All-In für euch.
Mit Artilleriefeuer.
Freunde, sind 11 Tage vergangen, aber für uns nicht.
Wir für uns waren es 14.
Für uns sind 30 Sekunden vergangen und schon sind wir in der nächsten Folge.
Und warum ist das so? Weil Zeit relativ ist.
Ja, Zeit relativ. Wie der Warp. Der Warp ist wie ein Ozean. Wir sind zurück mit Imperiale Regimenter. Weil
und
wir
wo sie
Mal,
zu finden sind.
Und wo sie zu finden sind. Und wir haben letztes Mal den Rahmen ein bisschen gesprengt und sind alle schon gut angeheitert, muss ich sagen.
Danke, Stefan.
Danke, Stefan.
Danke, Merkel.
Und so sind wir zurück. Diesmal mit Nikos Todeskorb auf Krieg und Andys vostrojanischen Erstgeborenen. Hobby Progress sparen wir uns, weil wir für uns ist wie gesagt nicht viel Zeit vergangen.
Aber ihr habt eine
Ich habe ein ganzes Bier geschafft in der Zwischenzeit.
Ja, hallo.
Ihr habt eine Folge aufgenommen.
In puncto Hobby Progress hätte ich tatsächlich noch eine Kleinigkeit.
Ah, du hast noch was gemacht?
Ja, zwischendurch.
Jetzt gerade auf dem Klo.
Eben gerade.
Oh, nee,
oh nein, er hat Scheiße gebaut.
Ja. Okay,
er hat das Lamia Medium wieder aufgefüllt, was auf dem Klo steht.
Er hat meine Keramik ermordet.
Dann darf ich doch nichts sagen, okay.
Artilleriefeuer.
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen.
Die Dusche grundiert
sehr wertvoll.
Mit Coax Wipe, was bei Santa auf dem Klo steht.
Da grundiere ich, da habe ich dann mehr von. Der Raum hat keine Fenster.
Das und der Zug hat keine Bremsen.
Das atme ich weg.
Und das Pferd ist vorne hinten als höher.
Und da kann ich nach oben schauen. Wo ist mein Bier eigentlich?
Noch neues.
In dir.
Ah, was könnte passieren? Ist das meins?
Ja, das ist meins.
Meins.
Furchtbar. Nimm dir doch eins, da liegen genug rum.
Wir stellen noch Artilleriefeuer, wenn du möchtest.
Kann man Wasser.
Nein. Ja, mach mal, ey. Also, das macht mich. Pff.
Was denn?
Erst macht einen warm. Ich mach mich fertig. Ach ja, da steht auch Feuer drauf, glaube ich.
Ja.
Ja. Ein Artilleriefeuer.
Jetzt schnell lest.
Okay. Jetzt. Gehen wir in die nächste Folge. Imperiale Regimenter Römisch 2. Kein Hobby Progress, kein Geplänkel im Vorfeld. Wir gehen direkt rein, ohne schwere Artillerie und Bodenoffensive.
Achso, wo du anfängst jetzt, meinst du?
Ich würde anfangen, weil okay. Das Beste kommt zum Schluss.
Nee, dann hast du ja auch keinen Scheiß erzählt. Dann passt das ja. Weil
ich
besser
Ich habe mir das Regiment die Erstgeborenen von Vostrojan ausgesucht. Vostrojan ist eine Makropol-Eiswelt in der Halo-Zone östlich hinter dem Eye of Terror. Also die Halo-Sterne gibt's in relativ vielen Bereichen in der Galaxis. Also wenn man von den Halo-Sternen spricht, ist das eigentlich Quatsch, weil im Prinzip hat jedes System die eigenen Halo-Sterne. Das sind immer die Sachen, die am weitesten entfernt sind vom Zentrum eines Systems, aber trotzdem noch bewohnbar sind. Also es gibt da tatsächlich Welten und so. Und das ist sehr, sehr abseits. Und ja. Die Halo-Sterne in dem Sinne liegen direkt hinterm Eye of Terror, quasi im östlichen Bereich der Galaxis, welcher später durch die Cicatrix Maledictum abgeschirmt wird. Also in M42 ist das Imperium Nihilus, da wo es dunkel ist. Ja, jetzt aber mal ganz weit zurück, wo es schon mal sehr dunkel war, war der Weltenbrand. Und zwar das, bevor der Imperator den großen Kreuzzug ausgerufen hat.
Weltenbrand klingt auch wie so ein anderes Synonym für Artilleriefeuer.
Ja, das klingt also wie schwere Hämorrhoiden auch. Ich habe schon wieder richtig schweren Weltenbrand.
Da bin ich auch wieder bei Artilleriefeuer.
Ja, stimmt.
Ich habe keine Kochsachen mehr.
Sie haben immer meine Klöten.
So random zwischendrin.
Also während des Weltenbrands, als alle Welten und manchmal so kleinst Sternhaufen hingen ja noch zusammen, aber das meiste wurde halt durch riesige Warpstürme abgeschirmt. Das hatten wir alles schon mal besprochen irgendwann, als es um präimperiale Menschheit ging.
Mhm.
Das war ganz an unseren Anfängen, da waren wir noch unschuldig und unbeleckt.
Wenn du genug Zeit hast, kannst du dir erst so einen Querverweis irgendwie basteln, welche Folge das war.
Ja, könnte ich machen, mach ich aber nicht. Ja, doch, das werde ich herausfinden, nebenbei.
Gern geschehen.
Ja, klar. Genau. Und während des Weltenbrandes schwor sich halt die Führungsriege von Vostrojan mit dem Mars ein. Die hatten irgendwie eine Verbindung miteinander, so durch alte Bündnisse und sowas, und waren da halt sehr miteinander verbandelt. Dann haben sich halt diese Warpstürme aufgelöst. Und der große Kreuzzug trat ein. Vostrojan wurde wieder ins Imperium eingegliedert. Lirum Larum, ne? Durch diese alten Bände mit dem Mars bestand halt so die Führungsriege auf Vostrojan aus so einer Art Komitee, so einer Mischung aus Tech-Triarchen und halt der klassischen imperialen Gouverneursfamilie quasi. So, also das Mechanikum hing da immer ziemlich tief drinne in der ganzen Nummer. Und ja, dementsprechend hat das Mechanikum da auch relativ viel zu melden. Und wenn man sich jetzt die vostrojanische Kultur und so die Optik und die Mode und so auf diesem Planeten anguckt, da wo die Valhallaner sehr stark an der Roten Armee der Sowjetunion Inspiration gefunden haben oder sie als Vorbild haben, orientiert sich Games Workshop beim Design der vostrojanischen Erstgeborenen ganz klar an den klassischen Streitkräften der russischen Zaren und der Kosaken. So, also diese hohen Fellmützen und dieses sehr edle und auch dass Waffen halt so einen hohen Stellenwert haben und halt so gepflegt werden und mit Ornamenten versehen werden. Und eine Waffe ist halt einzigartig, das ist keine Stangenware, ne? Und da finden sich halt auch viele Begrifflichkeiten, also so Hetman und Ataman für so Hauptleute. Und da hat das vostrojanische Regiment auch relativ viele Parallelen zu diesen Geno 5 to Chiliads, weil die benutzen zum Beispiel diese ganzen Begrifflichkeiten. Ja. Und wenn du Bilder von denen siehst, also es gibt ja quasi nur dieses eine Artwork, der Cover von dem Alpha Legion Roman. Und da siehst du ja die Geno 5 to Chiliads, die ja auch diese hohen Fellmützen aufhaben und diese krassen verzierten Mäntel und sowas. Und also man könnte aus Vostrojanern, ich glaube, auf den Trichter ist der liebe Dennis mal gekommen, aus unserem Team, daraus tolle Chiliades zu bauen. So, könntest du echt gut machen.
Kurze Frage, aber eine Affinität zu Reitern haben die nicht, oder?
Tatsächlich nicht, nee.
Nee, okay.
Würde passen, haben sie aber nicht.
Gut, okay, nur Interesse.
Ja. Naja, während der Horus Heresy, also als das alles losging, haben sich halt die Vostrojaner auf eine neutrale Stellung verständigt. Ganz toll, sieht man an der Schweiz. Und verwies dabei auf enge Bündnisse mit dem Mechanikum und hat darauf verzichtet, irgendeine der beiden Kriegsparteien mit Truppen zu versorgen. Die haben halt gesagt, okay, wir schützen unsere eigene Welt und unsere eigene Bevölkerung.
Das ist ein richtig geiler Move. Also kannst du definitiv sicher sein, dass egal wer gewinnt, du am Ende sowieso auf den Sack kriegst.
Ja, genau. Es ist halt super dumm. Wir waren halt auf Seite des Mechanikum und wer die Horus Heresy Romane gelesen hat, beziehungsweise auch den Mechanikum Roman, weiß halt, dass das Mechanikum in sich super krass zerstritten war. Und deswegen wussten sie nicht, welche Seite sie supporten, beziehungsweise haben sich gesagt, okay, wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir niemanden supporten. Und ja.
Fähnchen in den Wind, ne?
Das haben sie halt gemacht. Ja, und nach der Horus Heresy haben sie halt, um diese Sünde zu sühnen, sich darauf verständigt, die vostrojanischen Erstgeborenen zu gründen. Und jede vostrojanische Familie ist dazu verpflichtet, ihren erstgeborenen Sohn in die Armee sich einschreiben zu lassen. So, das ist oberste Bürgerpflicht. Darum geht's da. Ja, daher natürlich auch der Name. Und von dieser Pflicht gibt's auch keine Ausnahmen. Also selbst alle Adelsfamilien und Edelmänner sind dazu verpflichtet, ihren erstgeborenen Sohn da sich verpflichten zu lassen. Aber das ist halt eine Selbstverständlichkeit und eine wahnsinnig große Ehre. So, dementsprechend werden halt, aber da muss man auch wieder so, das klingt alles so ein bisschen wie, okay, jeder macht's, das ist ja voll klassenlos, Bullshit. Die ganzen Führungspositionen im Militär werden halt von den Nachkömmlingen von Adelsfamilien und Hochgeborenen besetzt. So, sag ich mal, Working Class, normale Dude so aus der vostrojanischen Gesellschaft, irgendein Sohn eines Stallarbeiters oder so, der kriegt halt erstmal keine Sergeant-Position, gut geschrieben sozusagen.
Ich finde das sehr lustig, dass aus ich sag mal, Sühne Ehre wurde.
Na klar.
Finde ich irgendwie drollig.
Ja.
Im Laufe der Zeit.
Das ist Wortklauberei. Es ist halt einfach die Begrifflichkeit meines, ja. Ne? Unsere Folge der präimperialen Menschheit, übrigens als kleiner Nachtrag, ist übrigens Episode 5, könnt ihr euch gerne anhören. Vom 19. April 2021, das ist ja schon ein richtiger Oldie. Da war die Qualität auch noch nicht ganz so gut, erschreckt euch nicht, aber sehr lehrreiche Folge. Familien ohne männlichen Nachwuchs werden als ehrenlos betrachtet.
Oh.
Aber nur weil Erstgeboren. Es kann auch trotzdem eine Tochter sein. Finde ich irgendwie unfair.
Ja, es ist scheiße, es sind Arschlöcher.
Ja, weil das nächste Kind kann auch trotzdem irgendwie ein Junge werden. Also.
Ja, und als ich...
ist doch dann der erstgeborene Sohn.
Ja, klar, genau, so läuft das. Aber solange du keinen Sohn hast, bist du ehrenlos.
Das ist ja zweitgeborene Regiment.
Weißt du, wie viel da gepoppt wird auf Vostroja?
Die haben ja auch kein Netflix.
Nee, weiß man nicht. Imperatorflex.
Imperatorflex. Das klingt wie eine Nudelsuppe von Knorr. Die haben gepflegte Waffen, das auf jeden
Fall. Auf jeden Fall. Und
weil sich da um die Flinte polieren.
Nach Öffnung des großen Risses in M42 zögerte Vostorian nicht damit, Truppen loszuschicken. Die haben halt echt ihre Regimenter. Also ihr müsst euch das ja so vorstellen. Die Secretrix Maledictum entstand und Vostorian war ja auf der schlechten Seite. Und die haben überhaupt keine Verbindung mehr zum Astronomikern gehabt. Und haben einfach mal blind in den Warp-Raumschiffe gesendet mit Regimentern. In der Hoffnung, dass sie irgendwo imperiale Welten unterstützen können. Weil halt einfach diese Schande aus der Horus Heresy noch so groß ist, dass sie sagen, okay, wir zögern jetzt nicht lange, wir schicken die Leute raus.
Okay.
Die Jungs müssen an die Front. Und
kein Schiff ist zurückgekommen.
Ja, also da sind halt auch echt viele verloren gegangen. Und ich werde gleich einen Fakt vorlesen, der sich mit dieser Tatsache sehr heftig beißt. Aber sie haben halt super Schiss, nochmal so in Ungnade zu fallen wie zur Horus Heresy. Deswegen haben sie echt nicht gezögert und sofort gesagt, geht, seid frei, unterstützt die imperialen Welten und sie waren nie wieder gesehen.
Und das Erste, was sie gemacht haben, Terror ergriffen.
Ja, so eine Art. Oh.
Kurze Frage, treffen wir jetzt irgendwie auch Vostroianer auf unserem Kill-Team-Space?
Das wäre geil.
Ja,
lustig. Nur die Modelle hat halt keiner.
Ach ja.
Jetzt kommt nämlich der Fakt, also das war auch so ein Ding, was ich im Lexikanum gefunden habe. Also herkömmliche imperiale Regimenter werden ja auch einfach reihenweise ausgelöscht und dann wird dieses Regiment einfach neu gegründet. So. Und das ist bei den Vostroianern noch nie vorgekommen. Regimenter werden immer wieder aufgefüllt, weil sie so einen stetigen Nachschub an Truppen haben. Und ja, deswegen gibt es eigentlich kein Regiment, was schon mal neu gegründet wurde. Die sind immer noch original, seit 10.000 Jahren. Und das beißt sich ja so ein bisschen damit, dass M42 Regimenter ausgesandt wurden, die dann einfach weg waren. So. Wahrscheinlich ist der eine Fakt von vor Primaris. Prä-Primaris Zeit im Imperium, müsste man eigentlich nochmal. Also vor dem Dark Imperium.
Primatio.
Ja. Ja, und in diesen vostroianischen Regimentern ist es so, dass so ein stolzer Kern aus Veteranen, die neue Regimenter rekrutiert und die halt auch gleich voll eingliedert. Ne? Also das ist so eine richtig krass traditionsverbundene Kriegerbruderschaft quasi, die halt sehr eng beisammen sind und auch eine krasse Elite sind. Ne? Und dementsprechend wird halt auch Waffen und Ausrüstung werden immer weitergegeben. Es sind halt so krass reich verzierte Uniformen mit richtig viel Prunk und so. Die Waffen werden von Generation zu Generation weitergegeben. So die klassischen vostroianischen Lasergewehre. Eigentlich alle Waffen in der Imperialen Armee haben halt auch Holzgehäuse und sind super gepflegt mit irgendwelchen Goldornamenten und. Das ist halt nicht so dieses auf Masse produzierte Lasergewehr, sondern wirklich eine seit Generationen bestehende Waffe aus Familienbesitz sozusagen. Das ist echt mega krass. Sind halt so langläufige Lasergewehre mit Holzgehäuse. Bei Offizieren oft dann mit so Axtbajonetten und so. Das ist halt auch sehr speziell für die Vostroianer. So ornamentverzierte Säbel und so. Da wird halt wirklich aufs Detail Wert gelegt. Das ist echt keine Massenware. Was ich an denen cool finde oder weird, die sind halt alle, sehen alle aus wie so Edelmänner quasi, in so krass verzierten Mänteln mit diesen krassen Fellmützen und goldenen Gasmasken und so. Und die Standartenträger von denen sehen eher aus, als könnten die bei den Space Wolves mitmachen. Die sind oben ohne und haben überall so Ritualnarben. So, und dafür, dass sie von der Eiswelt kommen, finde ich oben ohne schon eine Ansage. Und ja, die Modelle kann man sich auf jeden Fall mal geben, die Vostroianer.
Haben die auch Tanatee. Ich weiß ja noch, wann die rausgekommen sind. Das war 2006 zur
Medusa-5-Kampagne. Ja, genau, Medusa-5-Kampagne. Ja. Und auch dieses ganze elitäre und traditionsgeschwängerte Verhalten auf dem Schlachtfeld grenzt die Vostroianer halt total von anderen Regimentern aus der imperialen Armee ab. Also es ist schon sehr speziell und kann man sehr gesondert betrachten. Frauen gibt es so gut wie gar nicht. So gut wie, finde ich halt, ist auch eine schwammige Formulierung, die ich da gefunden habe. Weil im Prinzip gar nicht, oder?
Also nicht in der Armee, nee, beziehungsweise in den Regimentern.
Würde vielleicht jetzt, im Tross. Man weiß es nicht.
Tross. Ja, jedes Regiment hat einen Tross.
Ja.
Und diese vostroianischen Soldaten kehren halt auch in der Regel nie nach Hause zurück. Also die sind immer auf einem immerwährenden Kreuzzug sozusagen. So, das wird jetzt auch als sehr speziell formuliert, aber ich glaube, das ist halt fast bei allen imperialen Regimentern so, oder?
Jein. Also viele Regimenter kehren tatsächlich zum Aufmunitionieren manchmal zurück. Das stimmt definitiv. Also Orbit und dann Schüss wieder, dann sind wieder weg. Aber was mich jetzt bei den Austrojanern, wenn diese Waffen alle so edel und gepflegt sind, dann müssen ja zumindest die irgendwie in Form von Schatullen oder was auch immer zumindest in den Orbit zurückkehren. Damit sie
in den oder die Nachkommen werden direkt zu dem Regiment wieder geschickt.
Oder das, ja.
So, aber was ist das für ein logistischer Aufwand? Immer zu gucken, okay,
wo war
jetzt der Vater von dem und jetzt schicken wir den einmal quer durch die Galaxis, weil er in dem Regiment wieder dienen muss, um diese Waffen zu erhalten. Naja, es ist Warhammer, es ist alles ein bisschen obskur. Aber es ist tatsächlich jetzt vorgekommen, seit seiner Gründung hat es 10.000 Jahre gedauert, dass ein vostrojanischer Erstgeborener zu seiner Heimatwelt zurückgekehrt ist. 10.000 Jahre ist nicht ein Soldat zu seiner Heimatwelt zurückgekehrt.
Los.
Wow. Ja. Und das sind im Prinzip die Vostrojaner.
Mich würde mal interessieren, ist irgendwie bekannt, also in welcher Art sie Krieg führen? Also, wenn ich jetzt mir die Talaner angucke, klar, die sind jetzt damit mit diesen Guerilla-Taktiken dabei. Dann die Elysianer mit ihren Hit-and-Run-Geschichten. Gibt's da irgendwie...
Also ich habe nur gefunden, dass sie halt spezialisiert für Eiswelten und urbane Kampfszenarien gerüstet sind. Und das passt ja auch zur Medusa 5-Kampagne mit diesen urbanen Kämpfen.
Stimmt. Ich fand die Modelle sehr schick von Vostrojan. Also ja. Und vor allem beeindruckend, dass halt auch nochmal 2006 ein komplett Zinn eigentlich nochmal...
Definitiv. Als total weird. Und die haben sie ja auch nochmal für Made to Order in Finecast, glaube ich, jetzt nochmal gehabt vor ein paar Jahren. Ne?
Echt?
Und da ärgere ich mich bis heute, vor dass ich da Jahren, nicht zugeschlagen habe.
Nee, das war vor 3 oder 4 Jahren war das, glaube ich. Und ich fühle das, ich bin auch mega in den Arsch gebissen.
Ich hätte mir eigentlich am liebsten zweimal das große Armee-Set gekauft.
Ja, das wären so bummelig, glaube ich, 600 gewesen oder sowas. Aber das war...
Wozu gibt es Kredite, ne?
So ungefähr. Nee, aber die waren aus Zinn, aber glaube ich sogar.
Haben die in Zinn nochmal rausgebracht? Krass.
Ja. Die standen auch kurzzeitig standen die auch bei GW hier, also welche von denen zumindest.
Ärgere ich mich jetzt, ne? Das sind immer so Chancen, die man dann irgendwie verkackt hat. Ja, aber an und für sich will ich diese Marktstrategie von Games Workshop auch nicht unterstützen. Ich finde so dieses, made to order, ihr könnt euch jetzt an einem Wochenende diese Armee bestellen, finde ich eigentlich auch voll daneben.
Ich dachte mir aber auch zu dem Zeitpunkt so, oh, das wäre mega geil, weil ich feiere die auch total ab. Aber auf der anderen Seite, ja, jetzt mal realistisch betrachtet. Nein, tu es nicht.
Nee.
Was für ein Quatsch.
Wann willst du die alle anmalen?
Und so, ne? Erstmal das und, also... Aber das war schon ganz...
Schicke Modelle, aber...
Richtig schön, ja.
Aber tatsächlich vom Stil her nicht meine Kriegsführung. Also meine Art von Modell. Mhm. Dazu kommen wir ja gleich.
Ja, da kommen wir jetzt quasi
Oder zu. Quasi jetzt, ne? Und zwar zu meiner, ich glaube, das war jetzt irgendwie aus meiner privaten Geschichte sozusagen... Bin nach Hamburg gezogen und hatte eigentlich jeglichen Kontakt zu diesem Hobby verloren. Hatte damals meine Orks, meine Death Skulls und lange Zeit war tote Hose. Und dann kam eBay und Hamburg und Nigo und alles zusammen. Und auf einmal, Moment mal, was ist denn das?
Halt, stopp!
Was sind denn das für Figürchen? Und ich habe da, glaube ich, das erste Mal eine Kommandoabteilung vom Todeskopf von Krieg gesehen. Und ich glaube, das hat nicht lange gedauert und die erste Kommandoabteilung mit zwei Zehnertrupps Infanterie waren da. Und das war halt mein Startschuss für meine imperiale Armee. Das Todeskopf von Krieg. Ja, dann fange ich gleich mal an.
Ja, mach mal.
Einmal einen Schluck Artilleriefeuer mal so vorweg.
Oh. Ja, gönn dir. Löten
hier, ne? Ja. Ich habe mir jetzt einfach mal so gedacht, ich habe das so ein bisschen mal in die Geschichte erstmal so aufgeteilt, damit man sich das mal so vorstellen kann, vor 1500 Jahren von der heutigen Zeitlinie an, da brachen Krieg tatsächlich aus, auf Krieg, in Form von, dass die Autokraten gedacht haben, wir wollen nicht mehr den Zehnt ans Imperium bezahlen, weil wir auf unserer Welt, wir fühlen uns ausgebeutet. Das ist irgendwie nicht so unser Ding. Und zu dem Zeitpunkt hat eigentlich Krieg immer fleißig Regimenter ins Imperium geschickt, bis zu 20 Stück. Und das war schon eigentlich ganz gute Hausnummer. Eines dieser Regimenter wurde oder war zu dem Zeitpunkt gerade im Orbit und hat sich auf die Welt runter begeben, um aufmunitioniert zu werden. Und zwar war der Oberst von diesem Regiment, der Oberst Jurten, der eigentlich einzig...
Jurten,
genau.
So wie die Zelte.
Nicht Jürgen von Valhalla, sondern Jurten. Ja, und Oberst Jurten ist eigentlich auch, glaube ich, der einzig wirklich wichtige Name, den man irgendwie mit dem Todeskopf von Krieg in Verbindung bringen kann.
Okay.
Weil Jurten, der dachte sich als loyaler, wirklich hochgradig loyaler Anhänger des Imperators, ich nehme das nicht so hin, dass jetzt hier die Autokraten sagen, wir wollen uns vom Imperium abstoßen. Ich bin dem Imperator treu und meine Truppen auch. Und die haben, witzigerweise, sich auch gerade in einer wirklich perfekten Makropole niedergelassen, und zwar der Makropole Ferrograd. Mit voller Unterstützung von auch den Aspekten des Imperiums, die man so in einem Regiment hat, also auch ein, zwei Leute aus dem Adeptus Mechanicus und so weiter und so fort. In seinem Fall den Erzmagus Griel. Die haben sich halt erstmal losgesagt, irgendwie von den Autokraten auf Krieg und gesagt, nö, wir bleiben dem Imperium treu und das finden wir gut und leckt uns am A. Das haben natürlich die kompletten anderen Makropolen nicht so gefunden und haben dann natürlich die Ferrograd-Makropole eingekesselt, langjährige Kriege geführt, beziehungsweise
schweres Artillerie, Feuer, man kennt das.
Genau, also die
Pferde.
Nee,
die Pferde kann man ja
später. Das kann man ja so später. Also Ferrograd war halt umringt von den Truppen der Heretiker sozusagen. Und währenddessen hat der Erzmagus Griel dem Jurten immer schön ins Gewissen geredet. So im Sinne von, jeder Soldat ist nur ein Leben und man muss das alles mal so ein bisschen nur auf Zahlen beschränken. Und da wurde so auch so ein bisschen dieses komplette Gefühl von ja, Persönlichkeit irgendwie getilgt, meiner Meinung nach.
Menschlichkeit.
Ja, Menschlichkeit vor allem. Menschlichkeit. Ne? Sind einfach nur noch Zahlen, Nummern und ja, Ressourcen. Es wurde alles runtergebrochen auf Ressourcen. Und oben kam halt ein Bombenteppich nach dem anderen. Irgendwelche Flieger sind über die Makropole geflogen, haben Bombenteppich abgeworfen, irgendwelche Industrieanlagen eingeäschert. Und der Erzmagus hat tatsächlich angefangen, in die Tiefen der Makropole runterzubohren. Hat da Tiefenbau betrieben und hat da Industrieanlagen in den Keller verlegt, sozusagen, wie im Zweiten Weltkrieg oder zum Ende des Zweiten Weltkriegs, kann man ja sagen, wie Industrieanlagen in Bergen entstanden. Und dabei sind sie halt auch auf ein Depot, ein Waffendepot gestoßen. Aus alten Zeiten, aus sehr alten Zeiten, muss man sagen, und zwar aus Heresie-Zeiten, mit verbotenen nuklearen Waffen. Und nach zig Jahren des Krieges und Opfern, wie zum Beispiel Oberst Jurten hatte eine Tochter, die tatsächlich bei einem erfolgreichen Attentat auf den Chef der Heretiker gefangen genommen wurde, aber sie wurde hingerichtet und er hat gesagt, ja, sie ist nur ein Soldat, was soll ich da machen? Ich werde mich da jetzt halt nicht irgendwie ausliefern lassen oder mich austauschen lassen. Da kam er dann irgendwann zu dem Entschluss, weil sie gesehen haben, dass sie einfach am Verlieren sind, nach Jahren des Krieges zu dem Zeitpunkt. Er hat gesagt, okay, wenn Krieg, also der Planet Krieg, keiner außer dem, also es gehört dem Imperator, und wenn keiner Krieg kriegen kann, dann soll ihn keiner kriegen. Genau. Und er hat es tatsächlich getan und er hat die Waffendepots geöffnet und den nuklearen Sturm auf Krieg die Planeten niedergelassen. Also auf jeden Fall ist, es ging war drunter
er
drüber.
Nicht, er war im Orbit zu der Zeit.
Nee, er war in der Makropole Ferrograd. Und
das ist mal falsch verstanden.
Die einzigen, die im Orbit waren, waren tatsächlich auch die Truppen und ja, ich sag mal so, die Heretiker von Krieg. Mhm. So, und nachdem dieser nukleare Winter dann, oder erstmal gingen ja sowieso alle Bomben los und Raketen, Milliarden starben. Und es gab halt über auch mehrere Jahre keine, ich sag mal, Möglichkeit, jetzt irgendwie großartig an der Oberfläche aktiv zu werden. Und somit sind auch halt diejenigen, die halt oben im Orbit waren, entweder sind sie weggeflogen, falls sie jetzt nicht unbedingt einen Warp-Antrieb hatten, oder sie sind verhungert im Orbit, weil sie halt nicht die Planeten anfliegen konnten. Das war natürlich ein bisschen lustig. Naja, auf jeden Fall ein nuklearer Winter, der bis heute anhält. Oder was heißt, ja, also ne, heutige Zeitrechnung. Da ist dann tatsächlich, ging es los, nachdem halt die Wirkung der Explosion getilgt war und einfach nur noch der nukleare Winter war, dann kam die Makropole Ferrograd, beziehungsweise dann das nicht nur Regiment Krieg, sondern das Todeskorb von Krieg aus den Löchern raus und hat dann halt die nächstbeste Makropole angegriffen und ja, hat mit dem Krieg begonnen, also auf der Oberfläche, der, wie die Geschichte zeigte, 500 Jahre andauerte. Natürlich war es so, dass Oberst Jurten, auch der Erzmagus Griel, beide nicht 500 Jahre alt wurden. Also Oberst Jurten, muss man sagen, das ist der einzige wirklich, wirklich wichtige Held in der Geschichte von Todeskopf und Krieg, oder in der Geschichte von Krieg. Der kam zu dem Entschluss, okay, Erzmagus, du hast mir jetzt die ganze Zeit ins Gewissen geredet, wir werden etwas tun, was eigentlich bis jetzt nicht so richtig cool ist. Aber du hast mir jetzt zu uns Gewissen geredet, wir werden die Vitae-Gebärmutter quasi aktivieren. Hört sich lustig an. Das ist eine Methode der genetischen Reproduktion von Menschenmaterial. Also auch bekannt vielleicht irgendwie auch aus anderen Aspekten. Wir kennen es zum Beispiel von den Todesreitern, die Pferde. Die werden halt so reproduziert. Und tatsächlich haben das dann halt, ich weiß nicht, wie sie an diese Methode rangekommen sind, aber es wurde auf jeden Fall auf dem Sterbebett von Jurten, Oberst Jurten, das Go gegeben, das zu machen mit der Bevölkerung, dass wir jetzt einfach nur noch Menschen produzieren, und zwar en masse. Das ist natürlich auf einer Welt, die vom nuklearen Winter, naja, umnachtet ist, extrem wichtig, dass du halt strahlungsfreie, / mutationsfreie Menschen produzierst.
Ich wittere Heresie.
Nein, eigentlich eher im Gegenteil. Also Mutanten entstehen, oder wenn Mutationen entstehen.
Aber ist Klonkram nicht auch Heresie? Oder?
Ja, das Witzige ist ja, dass Adeptus Biologus, Biologus. Genau, die finden das überhaupt nicht gut und es wird auch verabscheut. Und es ist halt auch eine extrem mysteriöse Technologie, die auch eigentlich nirgendwo in der im Imperium Bekanntheit erfahren hat oder auch geduldet wird, aber auf Krieg schon. Und
naja, weil einfach das Resultat daraus fürs Imperium gut ist.
Ja, aber
diese Massen halt an Soldaten, die einfach sich grinsen quasi in den Feind stürzen und Bock haben zu sterben.
Auf dem Korn,
besser kannst du nicht sagen, also so besser kannst du nicht laufen. Das ist der perfekte Soldat.
Ja, das, was halt so unglaublich war, halt der Erstkontakt. Der Erstkontakt nach diesen 500 Jahren Krieg fand 4 Monate nach dem Ende des Krieges statt. Und das wirklich Interessante ist, dass ja eigentlich eine Delegation von Krieg per Shuttle nach oben geflogen ist zu den eintreffenden Schiffen. Und witzig war sowieso, na, wie heißen sie denn? Und das haben sie überhaupt nicht verstanden, wie ich heiße. Weil Namen sind halt beim Todeskopf von Krieg gibt's nicht. Also eigentlich nicht.
Sicher?
Fast nicht.
Also weil in der Siege of Rex-Kampagne wird es so beschrieben, dass es jetzt wurden die Soldaten nur noch durchnummeriert. So. Nee. Und ich glaube zum Beispiel in diesem Killteam Octarius, die Soldaten haben auch Namen.
Ja, was ich halt nicht nachvollziehen kann. Also, weil eigentlich ist es normal, dass zum Beispiel, man könnte sagen, Oberst 81 ist der Oberst vom 81.
Regiment. Ja, aber die Oberste und so, die haben ja zum Beispiel Namen, auch in der Vrax-Kampagne.
Ja, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und da beißt sich halt auch halt natürlich die Black Library irgendwie in den eigenen Schwanz, sag ich jetzt mal, weil unterschiedliche Werke rausgekommen sind und die halt nicht alle kompatibel sind.
Genau.
Genauso auch was Regimentsgrößen angeht. Das beißt sich
auch. Das ist ja auch in dieser, das hatten wir auch in der letzten Folge oder vorletzten Folge, in der Siege of Rex Folge, die Opferzahlen.
Ja.
14 Millionen, wo du denkst so,
ja. Über 14 Millionen.
So what? Das ist ja nix.
Genau.
Für 17 Jahre Krieg, also.
Kein nicht nachvollziehbar. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, das wird, ich glaube, das Problem wird sich auch niemals klären. Nee. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe ja diesen den Roman gelesen, das Todeskorps, und da wird zum Beispiel von einem Belagerungsregiment gesprochen mit 5000 Mann. So, und die Fallzahlen, also die Todesrate ist da extrem hoch, was ja normal ist für ein Todeskorps von Krieg. Aber wenn ich jetzt sowas höre und bei Siege of Rex war auf der Gegenseite, also auf der bösen Seite, waren, glaube ich, 6 Millionen Feinde. Also 6 oder 7 Millionen Heretiker. Wie kriegst du die denn mit ein paar Regimentern 5000 Mann Stärke irgendwie klein? No way.
Haben sie ja auch nicht hingekriegt.
Nee, natürlich nicht. Also das 88. Ja. irgendwie, die 8.
Die Space Wolves hätten 5 Leute geschickt.
Das total. Ding wäre gegessen gewesen. Und die Luna Wolves ein.
Ja.
Esse keine, machen wir.
Nee, also das ist halt das einzig Nervige, diese Fallzahlen.
Santa hat sich gerade im Mund gebrochen.
Auf jeden Fall was irgendwie
echt... Geil, das ist einfach mit 20 Tagen Verzögerung diese beiden Folgen zu hören.
Ja, ne?
Oder total. Ich glaube, das wird eine der schwächeren Folgen, weil wir eigentlich jetzt schon so durch den Wind sind.
Da waren wir gesoffen, 10 Tage lang. Am
Stück. Also was ich auf jeden Fall, was halt beeindruckend war, war, dass halt die kamen in Kontakt auf jeden Fall nach 500 Jahren Krieg und sie sahen halt den Planeten Todeswelt, absolute Todeswelt. So, und dann sagte er aber, wir können euch irgendwie Soldaten geben. Und zwar gleich 20 voll ausgerüstete Regimenter. Und zwar jetzt so auf Schlag. Und das war halt so der erste, wow, okay, das ist heftig, viel. Und es wurden ja noch viel, viel mehr Regimenter, keine Ahnung.
Ja, weil die Oberfläche ist ja quasi wie...
Ist ein nuklearer Winter.
Ja, genau, aber halt durch diese Kriege komplett übersät mit Schützengräben und verlassenen Stellungen und hast du nicht gesehen. Ne? Also es ist ja quasi zeitlich eingefroren.
Ja, dazu kommen wir auch noch später nochmal, weil was die eigentlich so an Truppen ins Feld schicken, auch im Vergleich zu, ich sag mal, der Spielweise der Figuren tatsächlich. Naja, aber auf jeden Fall erstmal, das zu, so viel zur Geschichte, das war halt so der Kontakt. Und die Kriegsführung ist bekannt. Die meisten Regimenter, die produziert werden, sind halt Belagerungsregimenter, die aus zahlreichen Geschützen bestehen, und noch sehr viel mehr Massen aus Infanterie. Einfach nur diese beiden, diese Kombi ist einfach, unschlagbar.
Und Chase von Running System.
Absolut, absolut. Genau. Und für ihre Art der Kriegsführung, ungeschlagen, sage ich jetzt mal. Naja, auf jeden Fall, sie bevorzugen die tödlichsten Missionen und die tödlichsten Schlachtfelder. Also menschenfeindlich hoch 30 klappt immer am besten, weil die ihre Gasmasken eigentlich nie ablegen.
Und never retreat,
Die wollen das
ja. Ja, ist hier bei Uriel Ventress 2 ist ja auch das unterstützende imperiale Regiment, sind ja auch Death Corp.
Mhm.
Und die sind auch so der Hauptmann von denen, der die befehligt, wenn der dann im Kommandozentrum steht, ist er auch immer so, nee, wir ziehen uns nicht zurück. Immer rein, voll geil. Ja. Absolut. Der hat zum Beispiel auch einen Namen.
Wofür haben die eigentlich Kommissare?
Komme ich noch zu. Das ist nämlich ein ganz entscheidender
Faktor. Ja, das ist bei denen ja ganz, ganz anders.
Das ist eine ganz andere Sache.
Das sind diese Zügel nur, ne?
Also, auf jeden Fall ihre Art der Kriegsführung, um das mal so runterzubrechen tatsächlich, das ist richtig stupide, aber unglaublich effektiv.
Wie man an Siege of Rex nicht gesehen hat.
Im Endeffekt doch. Sagen, im Endeffekt doch, nicht. Auf ihre Art und Weise halt. Da wurde
Täuschungsmanöver.
Täuschungsmanöver. Ja, okay. Es gibt natürlich Finden und Co., aber im Großen und Ganzen, wer hat gewonnen? Natürlich ist es Todeskorb.
Ja, naja, das Imperium hat gewonnen, ne?
Also die Taktik ist halt einfach, wir haben mehr Männer als der Gegner
Kugeln. Red Scorpions, Grey Knights, was da alles nachher ins Feld geworfen wurde. Nee.
Auf jeden Fall, wenn man jetzt so vom Standard sieht, irgendwie, die treffen auf einem Schlachtfeld ein. Legen da in einem Affenzahn, in dem Moment, wo sie eintreffen, sofort Grabensysteme an, Bunkersysteme, geht sofort los und heben Artilleriestellung aus. Und sobald die fertig sind, geht der Dauerbeschuss los.
und die Ebenen alles ein. Alles, was vom Gegner eigentlich irgendwie sichtbar ist. Und vor allem auch Ziele, die irgendwie im Weg stehen könnten, weil sobald halt die Artillerie aufhört, nach meistens so ein paar Tagen des Dauerbeschusses,
geht einer mit einer Trillerpfeife und dann rennen alle los.
Absolut.
Im Zwiegen!
Und zwar in Wellenformation brechen dann halt die Infanteristen aus den Gräben raus und werden natürlich dabei unterstützt von den typischen Begleitelementen, zu denen ich später noch komme, also Todesreiter, Panzer, Grenadiere etc. Und das Finale, meistens relativ schnell erledigt, ist das der finale Bajonettangriff. Mit ihren 45 cm Säbelbajonetten an den Lasergewehren vorne dran stürmen sie jeden Gegner eigentlich.
Ich finde das gerade gesichtsvoll zum vom World Eater vor, der so 10.000 Jahre im Krieg ist und dann kommt so ein Imperialer da mit dem Bajonett angerannt und schreit.
Aber es ist nicht nur einer.
Ja, so, what the fuck?
Ja, er schafft vielleicht 10, 12 Stück, aber der 13. Der jagt ihn dann irgendwo in so ein Kniegelenk irgendwie so ein Bajonett rein. Reicht schon. Das ist dem Todeskopf egal.
World Eater, die können ohne Rüstung und ohne Waffen Custodes das Rückgrat raus.
Ja, kommt auch immer um den auf
ja,
den
ja.
Autoren. Also jetzt im Hellwinter-Tour kämpfen ja auch die Space Wolves gegen World Eaters. Und da sind die jetzt auch nicht so krass. Also.
Ich hab dir gesagt, was ich...
Und die Space Wolves kämpfen da auch... Das ist auch geil. Sie sagen ja, wir können die Legion nicht zuordnen. Grüne Rüstung, goldene Trims, die Helme sind wie Drachengesichter geformt, wo ich mir das denke, Verräter Salamanders?
Space Wolves?
Anyone? Verräter Salamanders? Hm? Nein, wir können die Legion nicht erkennen.
Da gibt ja gar keinen Sinn, was die da sagen.
Ja.
Verrückte Truppe.
Einer hält ein Schild hoch. Nein, 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 das kann nicht stimmen.
War Feuer irgendwo zu sehen?
Ist da Feuer.
Und die haben so Eidechsenumhänge.
Aber ich konnte tatsächlich bei den Romanen bis zum Ende wusste ich immer noch nicht, wer in dieser Truppe ist. Den einen, Ingvar, wusste ich immer, wer das ist. Das ist der ehemalige Deathwatch-Typ. Balder ist der Typ mit der Psionik. Und alle anderen konnte ich nicht zuordnen. Diese Namen wurden ständig genannt. Ist das jetzt der Pilot oder der Anführer? Naja, egal.
Snerre und Jürg Dillen.
Es waren drei Romane und ich habe am Ende immer noch nicht gecheckt, wer jetzt wer ist.
Der Typ mit dem Bart halt.
Ja, genau.
Sven
Holgersson.
Guter Mann.
Gunlaugur. Damals auf dem Eis auf Fenris. Genau.
Ja. Ich geliefert.
Hier raucht aber draußen jemand gerade eine Sportzigarette, wenn ich das so richtig
Spaß. Einordne. Spaß, nicht Sport.
Achso.
Okidoki. Ja, ich habe mir mal hier was zur Feldpolitik aufgeschrieben. Die Feldpolitik vom Todeskopf von Krieg.
Und ja, zwar, das Beste kommt zum Schluss.
Ja, nee, da kommt noch einiges. Nee, hunderte nee. Seiten von. Nein, also, wie du vorhin schon gemeint hast, ne, Rückzug ist keine Option.
Ja.
Allerdings schon. Wenn die Verluste nicht mit den Zielen einhergehen. Also das heißt, die sind unglaublich einfach von ihren 500 Jahren Krieg, sind die einfach so dermaßen auf Ressourcen bedacht. Das heißt, wenn die Ressourcen einfach nicht stimmen, das heißt die Menge der Körper, die sie ins Feld schicken können, dann ziehen sie auch mal einen Rückzug vor, weil es einfach nicht logisch ist. Es macht einfach keinen Sinn. Aber die Verluste per se sind egal. Wenn die Verluste trotzdem okay sind, dann für die Ziele jedenfalls, dann nehmen sie die auch gerne in Kauf, ohne zu mucken. Wenn zum Beispiel ein Offizier stirbt oder von einem Trupp irgendwie so ein Führungsmitglied, dann gibt es da auch tatsächlich gar kein Gerangel um die Führungsfolge, sondern der Dienstälteste wird einfach den Posten übernehmen und jeder akzeptiert es einfach. Also scheiß drauf, gehört dazu. Dann was auch noch irgendwie das echt extrem auch nochmal verdeutlicht ist, wegen dieser Ressourcenknappheit irgendwie auf Krieg selbst. Wenn ein Soldat verletzt wird und die Ressourcen, um ihn wieder auf die Beine zu kriegen, zu hoch sind, um ihn zu heilen, dann kommt der Quartiermeister daher. Das ist so eine Mischung aus Feldsanitäter, Feldarzt, / Lagerist, der so ein bisschen irgendwie die Augen auf die Ressourcen hat und die Augen auf das Menschenkapital, ist ja auch nur eine Ressource. Ja, entweder erlöst er ihn oder er sorgt dafür, dass er geheilt wird. Hauptsache ist, irgendwie die Ressourcen werden nicht verschwendet. Und wenn gefallene Soldaten irgendwie darum liegen, werden die von den eigenen Todeskorps landen, einfach nur auf das Nötigste geplündert. Also das heißt Laser, Gewehrmunition etc. Und ansonsten bleibt der Leichnam einfach liegen. Also nicht so eine, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, wir werden jeden Leichnam retten und alles in die Wege leiten. Sowas gibt es beim Todeskorps nicht. Wenn da jemand stirbt, dann wird halt ihm die Munition abgenommen und fertig, weiter geht's.
Ja, ist halt erster Weltkrieg, ne? Ja. Hast heute auf Schlachtfeld immer noch Leute, die da liegen, wo sie umgefallen sind.
Einfach so, scheiß drauf. Genau, ist halt auch der Ruf, den sie halt ausmachen. Ne? Das Todeskorps von Krieg gilt als absolute Elite, Rastra Militarum, für ihre Art von Kriegsführung. Und in ihrer Art der Kriegsführung sind sie eigentlich nur von Space Marines zu übertreffen. Also was Belagerungsschlachten angeht, gibt es eigentlich keinen...
Ja, das meine ich ja in der letzten Ball, weil Siege of Rex auch, im Prinzip ist das Death Corps auf Krieg das Äquivalent zur Death Guard.
Iron
Warriors. Iron Warriors.
Death Guard ist der unglaublich krasse, ich sag mal...
Brutale Angriff.
Brutale Infanterieangriff. Das, eine Kombination aus Iron Warriors.
Es gibt ja auch so ein Comic, wo so Iron Warriors und Korps so
Schüsse kriegen. Weil die Belagerungsexperten sind ja auf der loyalen Seite die Imperial Fists und auf der Heretiker-Seite die Iron Warriors.
Aber dieser Zermürbungskrieg ist doch ganz klar Death Guard.
Ja, die Mischung aus beidem, also die Belagerung mit den Geschützen und dieser, deswegen habe ich mag auch Death Guard einfach aus 30K so unglaublich gerne, diese Masse aus sture Infanterieangriff.
Überdauern vom Beschuss und nach vorne latschen.
Ja, ist schon ziemlich geil. Und ja, kann man sagen. Aber so und natürlich jetzt beim Astra Militarum gibt es halt kein nennenswertes Pendant, jedenfalls nichts, was irgendwie jetzt so in den Annalen auftaucht, was annähernd so gut ist. Das übrigens macht sie allerdings auch so ein bisschen, ich will nicht sagen eintönig, aber die sind einfach gnadenlos, zeigen keinerlei Gefühle und durch die geständig getragenen Gasmasken, die sie natürlich drauf haben, wird das nochmal unterstützt und erzeugt auch nochmal Angst beim Gegner. Wenn sie einfach nur diese Puppen sehen, die sie einfach umgenietet werden, aber die einfach stoisch weiter irgendwie anstürmen, das macht einem schon ein bisschen zu denken.
Wahrscheinlich haben die voll die hässliche Fresse in der Gasmaske.
Ganz abgesehen davon, diese ist ja eine ziemlich abgefuckte Optik, wenn du dann einfach nur...
Das Ding ist, dass ja diese Klontechnologie super mysteriös ist und du weißt tatsächlich nicht, wie die wirklich aussehen. Weil selbst die Hauptmänner im Kommandozentrum tragen Gasmasken. Und das ist halt die große Frage. Sind das vielleicht irgendwelche haarlosen Albinos oder sowas? Kann alles sein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich mit am meisten gewurmt. Und zwar diese eine Szenerie aus dem Roman Todeskorps. Ein Inquisitor verpflichtet, ich glaube, 3 oder 4 Todeskorpsler dazu, dass sie ihre Gasmasken abnehmen sollen. So, die nehmen alle gleichzeitig ihre Gasmasken ab. Und was machen die? Szenenwechsel! Wie scheiße ist das denn? Voll der Cliffhanger. Das nervt mich bis heute.
Die sahen halt alle 4 aus wie Philipp Amthor.
Ich weiß es nicht.
Das wird im nächsten Roman dann aufgelöst.
Oder nein, weiß ich noch nicht. Vielleicht sind die auch wie Dieter Bohlen aus. Ich hatte keinen
Masken. So, du gehst hin.
Hallo, Battle Estefania. Aber ja, ganz, ganz super schlimm.
Scheiße, was du
weil auch selbiger Inquisitor stirbt aber nur halt.
Ohne Maske, ne?
Weil im selben Roman stirbt auf jeden Fall der Inquisitor noch.
Was für ein Zufall.
Und nee, er ist ein Interrogator, also ein Angehender.
Du hast unser Gesicht gesehen.
Puh. Naja, auf jeden Fall, das hat mich sehr gewurmt und das macht mich bis heute fertig. Also schlaflose Nächte seitdem. So, und jetzt nehme ich es nämlich so. Die Todeskorps leben nämlich ganz klipp und klar nach einer Litanei der Opferbereitschaft. Der Opferbereitschaft. Im Leben Krieg, im Tode Frieden, im Leben Schande, im Tode Buße.
Also, und zwischendrin Volkstanz.
Nee, nicht mal das. Keine Zeit für Tanzen.
Oh.
Höchstens im Gewehrfeuer.
Bring mal. Oh.
Ganz, ganz krass.
Boom,
und,
boom, boom.
Und das macht es auch so schwierig. Das macht es auch so schwierig, die zu kombinieren mit anderen imperialen Elementen. Weil die einfach so ihren Stoisch, die machen ihr Ding. Die ordnen sich unter, keine Frage, wenn ein dienstälterer General da auftritt und so weiter und so fort und die Führungsfragen übernimmt, dann ordnen sie sich unter. Aber am liebsten machen die ihr eigenes Ding, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und das ist dann nämlich der Moment, wo die Kommissare zur Geltung kommen. Weil die Kommissare werden ja häufig oder fast immer eigentlich vom
immer von
übergeordnet vom Imperium gestellt. Die haben natürlich, was die Moral angeht, beim Todeskopf von Krieg so gut wie nichts zu tun. Weil die, dass da moraltechnisch mal wirklich jemand
Die bringen ihre Kommissare um, weil die zu feige sind.
Nee. Nee, das ist Kadachan.
Das ist Kadachan, glaube ich.
Ich habe schon wieder einen Hinterkopfschuss, Alter.
Ja,
was ist passiert?
Wie ist der denn gestorben? Nee, der hat sich selber 27 Mal in den Rücken gestochen mit meinem Messer. Ich wollte das gar nicht. Aber er hat das
auf Kadachan ist ausgerutscht. 23 Mal.
Natürliche Todesursache.
Normal.
Ja, tatsächlich sind die Kommissare beim Todeskopf von Krieg Verbindungsoffiziere. Die müssen nämlich, wenn überhaupt, die Todeskoppler, Korpsler irgendwie so ein bisschen.
Das sind schon Fremdwäldler, ne?
Ja, das müssen. Ist ja meistens. Also es gibt ja ganz, ganz wenige, ich sag mal, planeteneigene Kommissare.
Es gibt diese PVS-Kommissare.
Richtig, auch, genau.
Die dann zum Teil für ganze Subsektoren zuständig sind, die von einigen Regimentern unter ihrem Befehl überhaupt nichts wissen.
Ich dachte, das wäre eher so, dass ein übergeordneter Imperialer kommt und dann von diesen PVS-Kommissaren unterstützt wird.
So hilft
auch, wenn die natürlich nicht viel mehr wissen.
Ja, aber auch die sind zum Teil so, das wird auch in den KFS-Kane-Roman ja thematisiert, dass einige PVS-Regimenter, die PVSler sind sich nicht bewusst, dass sie einen eigenen Kommissar haben und der Kommissar weiß von diesem PVS-Regiment auch überhaupt nichts.
Ja, das kommt gut hin.
Also weil der halt für irgendwie 120 PVS-Regimenter zuständig ist und einfach so...
Da fällt mir ein Zweck. Und ganz ehrlich, irgendwie, wenn er für jedes Vergehen in irgendeinem Regiment irgendwie zuständig ist, dann leck mir am Arsch. Nee, auf keinen Fall. Naja, und da sind es halt einfach nur Verbindungsoffiziere zu den ganzen anderen imperialen Elementen, dass die halt alle zusammen
Dolmetscher
gut klarkommen.
Krieg, Imperial, Imperialkrieg.
Naja, also so viel
Imperial,
dazu.
Imperialer Krieg.
So, und eine Sache muss ich, also ich will jetzt nicht genauer auf die, ich würde ja total gerne auf die Ausrüstung eingehen, ne? Irgendwie total, bis aufs kleinste Detail. Aber
kannst du dich vorziehen?
Mach total. Die Armee wird zusammengesetzt aus den ganzen imperialen Soldaten oder die ganzen Line-Corps, der Standardsoldat mit Lasergewehr und Co.
So, ich musste gerade einmal kurz zwickern. Ich muss jetzt leider los, weil wir meine Kinder gerade freidrehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Santa Grabowski und Nico und ich bin dann leider mal auf der Autobahn.
Was wünschst du dir denn?
Über den Wolken von Hannes Wader.
Okay.
Oh, ich würde auch was von Hannes Wader. Ist das schön. Ich wünsch dir, es ist an der Zeit von Hannes.
Wir sind noch gar nicht da angekommen. Ich wollte es nur wissen, weil er
jetzt. Ja, ich wollte jetzt nur einhaken.
Und sonst was von Heino. Ihr kennt mich. Ich bin einfach.
Das ist Deutschland, wie von Heino.
Ach, auch schön. Oh.
Ciao.
Ciao.
TikTok Day. So, Andi muss leider weg, aber hier geht's natürlich feuchtfröhlich weiter.
Das heißt, es ist Grabowski mir gegenüber und zeigt mir seine Brustwarzen.
Geil! Hier, warte, hier.
Die sind dezent hübscher.
Findest du? Na ja, gut.
Die eine Seite.
Okay, weiter, der Text.
Meine sind nicht so hübsch, aber dafür habe ich drei.
du bist die drei berüchtigte Minute vom Mars, oder was? So, weiter jetzt.
Großartig. Genau. Ja, also um die Armee, ich will die jetzt nicht irgendwie natürlich im Detail irgendwie erklären, aber ein ganz besonderer Aspekt auch für diejenigen, die irgendwie auch Bock haben, die zu spielen, ich liebe sie, muss ich ganz ehrlich sagen, die bestehen natürlich aus den erstmal ganz normalen Infanteristen, dann natürlich ohne Ende Geschütze wie Tremor-Geschütze, Medusa, Quad-Launcher, schwere Mörser etc. Dann haben sie ihre Elite-Sturmsoldaten in Form von Grenadieren mit HEL, also diese Hochenergielasergewehre.
Man könnte die auch irgendwie Minen legen oder sowas, zum sag ich jetzt mal, sowas in der Richtung. Weil ich habe mir tatsächlich mal so ein Upgrade-Gussrahmen, also an den bin ich halt rangekommen quasi, von den Todeskorb halt. Mhm. Und da sind Bits dabei. Also es sieht aus wie Tellerminen, Landminen, wie auch immer.
Sowas. Also im Endeffekt rein lore-technisch sowas von, weil wenn du
irgendwie... Ja, rein lore-technisch, aber sagen wir jetzt mal, also beschränken wir uns jetzt mal gerade, weil es ja für die Miniaturen ist, auf das Tabletop jetzt.
No way.
Ne?
Nein. Also es gab früher mal irgendwie, ich glaube halt irgendwie bei irgendwelchen Belagerungsschlachten irgendwie sowas wie Minenfelder, wo du zum Beispiel mit irgendeinem Trupp irgendwie du musst für jeden Trupp würfeln oder für jede Eins, die du gewürfelt
hast. Dann hat das extrem
gefährliches Gelände. Gab es eine tödliche Wunde für irgendwie die Truppe.
Da gab es eine frühe Regel für gefährliches Gelände.
Richtig, ja, genau. Also sowas in der Form. Okay. Aber es gab jetzt keine, leider, was natürlich absolut normal wäre, keine normalen Regeln für Minenfelder, nur für Todeskorps und
Krieg. Ah, okay, gut.
Wäre halt aber geil. Also.
Aber es macht durchaus Sinn, weil wenn jemand irgendwelche Grabensysteme vor allem mit Minenfeldern versehen und Co. Angelegt hat, dann war es natürlich das Todeskorps und Krieg.
Gab es im Ersten Weltkrieg Tretminen? Nee. Bitte? Haben wir noch nicht. Im Ersten Weltkrieg gab es auch keine Tretminen.
Keine Ahnung. Aber
ich glaube, das kam
es gab andere Minen, ne? Also die groß angelegten, weil dazu kommen wir jetzt.
Da kommt halt der Begriff Engineers. Da kommt der Begriff Mine, dieses Tunnelgraben,
ja.
Minegraben voll Sprengstoff und.
Minöre.
Ja, die Minöre.
70
ja,
Jahre später stirbt eine Kuh.
Erster Weltkrieg Tirol. Da wurden nämlich halt auch ohne Ende.
P60.
Die haben halt irgendwelche, ich sag mal, Tunnel durch irgendwelche Berge gebohrt.
Das hast du überall im Ersten Weltkrieg gehabt. Das sind diese ganzen. Belgien immer noch diese ganzen ammonalgevollen Lagerhallen unter der Erde, die keiner räumen kann, weil es zu instabil ist und.
Ja, auf jeden Fall, es gab halt groß angelegte Minenlegaktionen und dann halt gab es gibt ja genau diese Trichter gibt es ja bis heute, die ja. tatsächlich Teiche sind und Seen, weil die ja so groß angelegte Bombenkrater dahinterlegt haben. Das ist Wahnsinn. Und ähnliches Prinzip haben natürlich dann auch die Todeskopfler, aber perfektioniert halt. Und ja. Dafür haben sie dann zum Beispiel die Engineers, die Tunnelkämpfer mit Sturmschrotflinten und Co. Und die haben halt dann diesen wunderschönen Hardest Breaching Drill, also diesen Tunnelbohrer mit dem Melter Cutter Schneider da vorne dran. Mit dem bohren sie sich dann halt irgendwie durch die gegnerischen Linien von Kopf von unten raus.
Das ist schon so abgefahren.
Mega gut. Naja, und eigentlich mit Abstand das bekannteste Modell, was man mit den Todeskorps dann eigentlich nochmal in Verbindung bringt, außerhalb der, ich sag mal, normalen ganzen anderen Geschichten.
Darf ich? Ich vermute jetzt einfach mal,
ja.
diesen
ja.
ultra geilen ja. Kommissar ja. Nee. mit dem Brustharnisch.
Also auch.
Der da irgendwie so steht, so mit Mantel und so ein Kürassier oder wie schifft sich das Ding?
Mhm. Ja.
Und dann mit Helm auf und Gasmaske.
So aber Kürassier und Helm, das ist tatsächlich dann nämlich das, worauf ich jetzt hinaus will. Das sind also, nämlich die, also ist der Marschall?
Ist das der Marschall exekutiert und einen um die linke Hand so auf dem Rücken hält?
Das ist der Quartiermeister, das Modell.
Das finde ich richtig geil.
Ja, also, großartig.
Das ist halt Style.
So. Ja. Aber was ich eher meine, ist halt die Death Rider. Die Todesrider.
Ja gut, klar, ich dachte jetzt.
Das bringt man auch nochmal so in Verbindung.
So Chefmodell, sag ich jetzt mal, dachte ich jetzt irgendwie.
Ja, das ist der Marschall.
Und da dachte ich halt direkt an den halt, weil der hat sich bei mir so eingebrannt. Das finde ich auch total schick.
Also total gut.
Cooles Modell.
Ich liebe das Modell. Ich
und eigentlich muss der ja auch ein Reiter sein.
Das ist ja das, okay.
Forscher kann ja keinen Kürassier und Hemd tragen. Also
nee, genau. Es gibt auch, glaube ich, kein Modell dafür. Es gibt die Regeln, also jetzt, um auf das Spielgeschehen zu gehen. Es gibt die Regeln für berittene, ich sag mal, einen berittenen Hauptmann oder irgendwie so. Ich komme jetzt nicht mehr genau drauf. Aber berittene Offiziere, aber es gibt kein Modell von GW oder von
Forscher. Ah, okay, aber du hast die Regeln. Das heißt, du kannst dir einen bauen.
Ja, habe ich getan. Ich habe
dass du es getan hast, weiß ich. Also,
Ja, ich liebe nämlich diese Szenerie. Es gibt nämlich irgendein Zitat aus irgendeinem imperialen Armee-Regelwerk, aber ich glaube, die haben auf einen Angriff von Talan irgendwie reagiert. Und zwar dieser Spruch, ich habe schon alles gesehen. Infanteriewellen, ich habe Panzerangriffe gesehen, aber es gibt nichts Beeindruckenderes als einen imperialen Kavalleriesturmangriff. Und das erinnert natürlich sehr an, wer glaubt es jetzt, was kommt? Herr der Ringe.
Ja, klar.
Natürlich, die Reiter von Rohan, wie sie halt über die Pelennor-Felder fegen.
Wie war das irgendwie? Zum ersten Mal gesehen, irgendwie sowas, dieses Meme, was irgendwie im Netz gibt. Das erste Mal diese Szene sehen und dann irgendwie so, ja, natürlich klar, Gänsehaut ist ganz klar. So,
total.
So eine Nahaufnahme von so einem Arm und dann irgendwie das hundertste Mal oder sowas und dann halt genau das gleiche Foto von dem Arm halten. Es ist einfach mega geil.
Und das da habe ich, glaube ich, auch schon mal, glaube ich, erlebt oder erzählt bei einer Folge hier. Diese Death Rider im Angriffsmodus, das sieht einfach geil aus. Und so stelle ich mir halt das aber auch vor. Dieser Kavallerie-Sturmangriff im Ersten Weltkrieg. Es gibt auch einen interessanten Film, der eine ähnliche Szene zumindest hat. Ein tatsächlich ein Pferdefilm, Die Gefährten.
Ach, ja, ja, ja.
Und ja. Wo ein britischer Kavallerieangriff gezeigt wird auf eine deutsche Stellung, die natürlich im Endeffekt, ich spoiler jetzt natürlich, im MG-Feuer untergeht. Trotzdem ist es halt dieser Eindruck, der entsteht, das passt einfach. Diese Masse aus Kavallerie, wie sie da angeritten kommt. Sieht schon schick aus. Genau.
Ist schon doll, auf jeden Fall, ja.
Absolut. Naja, und worauf ich hinaus will, wenn man mal Bock hat, irgendwie diese Figuren oder diese Armee zu spielen, dann darf man eine Sache nämlich niemals machen. Jede andere Armee, glaube ich, kann Rekruten stellen. Rekrutenregimenter mit den, ich sag mal, einfachsten Fähigkeiten. Das Todeskopf von Krieg, rein lore-technisch, glaube ich, laut Regelwerk, könnte das auf jeden Fall auch, aber nein. Die haben nämlich keine Rekruten. Die Rekruten werden so ausgesondert, die gehen in den Ruin von Krieg aufeinander los mit echten Toten. Und die überleben quasi, sind im Endeffekt die dann halt die reinfüllen. Und das finde ich natürlich irgendwie ganz drollig. Also sowas wie...
Bisschen brutal, aber ja.
Absolut. Aber dadurch, dass sie halt diese Vita-Gebärmutter haben, also diese mega krasse Reproduktion, weil Krieg produziert nichts anderes mehr, außer
People.
Soldaten. Nichts anderes mehr. Also, ich weiß nicht, wie hoch der Ausstoß an Soldaten ist, die da raushauen.
Drei.
Aber vielleicht auch vier. Aber auf jeden Fall einige. Es ist schier unglaublich, was so ein Planet an Soldaten halt einfach ausstoßen kann, bis heute tut. Und das ist auch das einzige Exportgut, was sie haben. Und ich glaube,
na, du hast ja vorhin auch gesagt, hier mit dem nuklearen Winter,
ja,
der auf der Oberfläche herrscht, was willst du anderes dann halt machen? Wenn das ganze Leben im wahrsten Sinne unter jeder stattfindet, das Einzige, was machen kannst, ist natürlich dann hier, wir haben neue Menschen, nimm sie, bitteschön, also alles andere geht ja nicht.
Ja,
außer wir haben Erde, verstrahlte Erde.
Das ganze Leben ist halt darauf ausgelegt, wir produzieren für den Imperator, Punkt.
Ja. Geboren, um zu sterben.
Ja, geboren, um zu sterben. Und genau, ich auch so ein schönes Zitat eines Soldaten von Krieg, ich bin bald bereit, die Buße zu tun. Das heißt, zu sterben.
Von vornherein, das ist dein Ding.
Ja, aber also das ist
und
das
schon Ziel. Zwiebelt er sein Bart, Alter, die Vibes kommen durch. Die Vibes
sind dann auch so piss, wenn sie nicht sterben. Also ja. die wollen das halt so.
Absolut. Ja, und ich bin begeisterter Spieler und vom Todeskopf von Krieg und deswegen GW bitte!
Ich glaube,
bring doch endlich mal ein neues Astra Militarum Codex Buch raus.
Ich glaube, Santa legt gleich Poison's Gloria auf und sucht sein Monokel.
Das ist doch. Das so. Das wäre doch völlig bizarre.
So wie der hier gerade seinen Bart zwirbelt, ich weiß ja nicht. Das ist jetzt nicht ein scheiß Ernst.
Ach du Kacke.
Naja, aus dem Doppellager.
Meine Ex-Freundin hat mir tatsächlich als Gag vom Flohmarkt mal eine Doppel-LP über die schönsten Märchen der Kaiserzeit mitgebracht.
Ja, als Gag, Leute, als Gag.
Und das erste wäre halt echt der Radetzky-Marsch, ja.
Ja, sehr schön. Hast du einen kleinen Spieler?
Ja, aber nicht angeschlossen.
Ja, dann bitte. Die nächsten 5 Minuten gehen wir. Scheiße, Alter. Ja, nice. Ganz geil.
Großartig jedenfalls.
Ich bin ein Riesenfan, muss ich ganz ehrlich sagen, von dem Todeskorps. Aber ich könnte mir das nicht vorstellen, die als Armee anzufangen. Also ich finde die mega geil. Ich habe auch mega Bock auf das zu malen und so. Aber ich hab einmal gegen Nico gespielt, einmal mit meinen 1000 Suns gegen
mich.
Und ich habe gefühlt, also eigentlich, also in meiner Erinnerung war das so, ich habe ein Männchen aufgestellt und er hat 3000 aufgestellt.
Ja, der ist halt imperial.
Er ist halt fast ohne Boden und
ich spiele es halt auch lore-technisch.
Ja, ist ja auch geil. Und dafür
Das ist mega. Ich mag meine Geschütze hinten und ich mag halt die Masse aus Infanterie.
Das ist ja auch richtig Bombe. Allein, dass du das alles so über die Zeit so zusammengeschustert hast, gestellt hast. So.
Ich glaube, ich habe noch nie bei Forge World bestellt, was Miniaturen von Todeskopf und Krieg angeht. Das ist alles über 10 Jahre über eBay geschossen worden.
Das ist echt nicht ohne. So wie wir das Thema jetzt hier die Tage bei dir hatten, wo wir da gezockt haben, mit den World Eaters, was ich erzählt habe.
Ja.
So, ne? Dann irgendwie immer so von, oh, das ist ja cool, ja, nimm's mal mit. Und dann packst du immer alles in die eine Schublade rein, guckst dann in die Schublade und denkst dann so, ja, also bummelig über den Daumen gepeilt, liegen hier also nicht zusammengebaut, also so wie in Gussrahmen, Blitz, wie immer, liegen hier so easy peasy 3500 Punkte World Eaters, Forge World. Ich sag nur mal so, wie es ist. Halt, ne? Vor allem, oh, das finde ich geil, oh, irgend so eine Tüte ersteigert, wo dann irgendwie sonst was drin ist. Ne? Und denkst dann so, ja, nice. Und dann irgendwie über so ein paar Jahre. Und meine World Eaters warten auch nur noch darauf, generell das Licht der Welt zu erblicken. Aber sie sind in Einzelteilen, sind sie alle da.
Das klingt so verkehrt.
Wieso? Warum
klingt so verkehrt? Als ob du es richtig wärst.
Ein bisschen. Ich gehe schwanger mit dieser.
Wie häufig beenden sie eher das Licht der Welt?
Vor allem mit lauter Babys mit schlechter Nägel.
Es werden sehr viele Leben beendet, wenn die erstmal da sind. Ja,
absolut. Oha, die schlechter Nägel.
Es gibt auch bessere Nägel.
Nein. Doppelschlechter
Nägel. Mendes nicken.
Mag kein guter Wortwitz, aber ich gebe mir selbst davon halt.
Das war sein eigenes. Und in dem Moment rufe ich jemand an.
Ja, so viel zum Todeskopf vom Krieg. Großartig.
Definitiv.
Bilder folgen.
Definitiv so haben die so die Kardianer so als Pusseboys vom Astromilitum abgelöst in den letzten Jahren. Das ist schon sehr präsent geworden.
Ja, bleibt nur spannend, ob die jetzt halt wirklich irgendwie eine Art von Auflebung bei GW erfahren durch ja das Killteam, was gekommen ist.
Ja, die haben schon ziemlich viel Zeug bekommen.
So, also von GW, ich meine, was so, okay, ja, bei gut. Forge World hat die natürlich, ja, das ist das Regiment von Forge World,
ja,
natürlich.
Das kam ja mit der Siege of Rex Geschichte.
Ja,
das war ja so.
Material Armor Volume 5.
Als ich angefangen habe, gab es die eigentlich halt nur im Lore und halt mit Artworks. Sie hatten kein einziges Modell früher. Also die musstest du dir halt selbst so zusammenfriemeln und so.
Aber als das rausgekommen ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, als die bei Forge World rausgekommen ist, natürlich auch mit den Kontrahenten, die auch stark vertreten bei dir
Killteam sind. Ja, das genau. Killteam.
Allein so die Basilisten auf diesen Lafetten aus dem SWB.
Das ist halt das Ding. Ganz ehrlich, das ist das Ding. Und der Look, die Optik halt so, das ist also Grimdark.
Macht Bock auf Spaten.
In Reinkultur, ohne Scheiß. Ja, das macht Bock auf Klappspaten, Tango.
Auf Trommelfeuer aus der Sackkanone.
Obwohl ich möchte mich, glaube ich, niemals mit deren Klappspaten-Skills messen, ganz ehrlich.
Nö, ich auch nicht. Nicht zwingend. Da laufe ich über lachen in den Kreissäge oder so. Aber
ja, laut lachend.
Laut lachend. Na gut. Okay, ich denke, wir sind also.
Wir sind durch.
Ich moderiere jetzt mal ab, weil Andy
ja Playlist
weg musste. Genau. Wir sind soweit durch.
Ja. Ja.
Das war auf jeden Fall ziemlich geil, ziemlich informativ. Extrem nice und sind wir mal alle gespannt, was da noch so kommt für das Todeskorps, weil das Killteam kam jetzt ja schon bei GW in Plastik raus, also so
Großrahmen. So als Starter fast.
Ja, wer weiß, was da noch kommt, ganz ehrlich, wer weiß, was da noch kommt.
Ich meine,
Horus Heresy wird neu aufgelegt, alles in Plastik oder zumindest so, wie es jetzt aussieht, bis jetzt. Mhm. Die ganzen Panzer, wir haben uns auch drüber unterhalten. Ne? Hättest du das früher gewusst? Die Scheiße. Fühle ich. Kann ich total nachvollziehen. Ich hasse das Resin von GW bzw. Forge World,
ganz schlimm.
Rede ich, also ich mag's, ich finde Plastik einfach geil. Also den Kunststoff da, das ist, naja, egal. Egal. Kommen wir mal zur Playlist. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Wollen wir jeder nochmal einen Song raushauen? Ja,
also ich habe auf jeden Fall
einen. Ich habe einen.
Okay, dann fangen die mal an. Also, wer
Also dadurch, dass irgendein großartiger Künstler irgendwie bei YouTube We Are Back on Siege, Quatsch, We Are Back on Wrecks, muss ich ganz ehrlich sagen, muss das auch bringen, das Lied von Venga Boys, Boom Boom Boom.
Venga Boys, Boom Boom Boom. Ja, jo. Sehr geil. Und, Santa?
Mein Songwunsch?
Dein Songwunsch, ja.
Hannes Wader mit Es ist an der Zeit.
Tippi Tobi.
So wegen Erster Weltkrieg und sinnlos vor sie hin verrecken.
Ja. Ja, nice. Jetzt hat André eben auch schon gesagt, was er gerne haben möchte. Und zwar auch Hannes Wader über den Wolken. Der hätte Bock drauf. Und dann reihe ich mich da zwar nicht mit ein, aber ich bin dann der Letzte in der Runde. Wir brauchen ja einen geilen Song in der Playlist, ne?
Ja.
Ist ja ganz klar.
Das ist erstmal, dass Hannes Wader und Mayhem in einer Playlist
sind. So sieht's nämlich aus, ne?
Zusammen mit den Venga Boys. Ist
ich nehme das Mayhem-Äquivalent der deutschen Schlagerkultur oder Schlager-Rockkultur oder wie auch immer.
Wieso hat er sich auch den Kopf weggeschossen?
Es würde mich nicht wundern, auf jeden Fall. Nee, die Kostüme liegt ja noch. Also auf jeden Fall, ich nehme das Ruhrgebiet von Wolle Petri. Oh. Aus Sentimentalen.
Wir sind das Ruhrgebiet.
Naja, es geht um Freundschaft und so weiter und so fort. Zusammenhalt und so eine ganze Scheiße. Ah, ja.
Seitdem du mir mein Dorf aus meinem Geburtsmonat geschenkt hast.
Und das findet in Nürnberg ja auch in der Imperialen Armee statt. Sagen wir mal, wie es ist. Ne? Freundschaft, auch wenn sie manchmal ungewollt ist, aber man hält zusammen. Das läuft halt. Ne? Und nochmal an dieser Stelle mega großes Dankeschön an Nico nochmal,
ja, für dein schön, tolles dass du Geschenk. Da warst.
Sehr gerne.
Immer wieder ein Fest.
Genau, jo. Schön, dass du da warst.
Hat mir Spaß gemacht.
Sander war es wahrscheinlich ein inneres Blumenpflücken der Freude. Ich würde eher sagen, ein inneres Chibabchichi-Grillen.
Inneres Chibabchichi-Grillen.
Ja?
Lecker.
Ja, habe ich heute erst mal meiner Frau gemacht, die vegane Variante. Da gibt es jetzt so eine geile Mischung.
Heißt Chibabchini.
Richtig geil. In so Peter-Brot-Taschen. Nice. Ah. Nice. Mit Salat und Käse.
Klingt vernünftig.
Ja, klingt nicht nur vernünftig, klingt sogar mega geil. Das ist auch. Gut, wir verabschieden uns in die Nacht. Freunde,
passt auf euch auf.
Benutzt ein Kondom.
Verhütet dich.
Genau. Lasst euch
nicht mitschnacken.
Vasektomieren?
Kann man sagen.
Vasektomieren.
Lasst euch vasektomieren. Vasektomie für alle.
Aua, aua.
Dann schießt der immer noch mit das davor.
Also,
wir wollen uns nicht weiter vermehren, ganz ehrlich, wir sind schon genug.
Das du als mehrfacher Vater?
Hey.
Hier ist Andy nochmal. Bin ich doch nochmal in der Folge dabei. Ich wollte einmal noch am Ende dazwischen grätschen, und zwar sind wir am 1. Oktober auf der Taktika. Ja, schön. Südlich der Elbe. Wundervoll. Und machen eine kleine Charity-Aktion für den lieben Dennis von Dice, die wir auch schon angekündigt haben. Und zwar haben wir ein Special-T-Shirt-Design, was wir auch mit Release dieser Folge offenbaren werden. Und da gibt es T-Shirts zu kaufen. Also kommt auch mal vorbei. Und der Großteil des Erlöses geht halt an Dennis und ja, unser kleiner Beitrag zu dieser ganzen Scheiße. Ja, dann hoffe ich, die Folge hat euch Spaß gemacht und ja, eine gute Nacht und wir sehen uns auf der Taktika. Tschüss.